Content-Warnung Alkohol. Ein einfacher Trick für gute und schlechte AutorInnen gleichermaßen, um mit einem Blick zu demonstrieren, dass ein Charakter am Ende ist. So auch hier. Damit verwandte Content-Warnung Depression bis hin zur Suizidalität. Im Film und auch in einem der heute besprochenen Comics. Und wie schon in Deadpool 2 hat Fox auch in Logan kein Problem damit, wenn Kinder misshandelt werden. Auch dafür eine Content-Warnung. Hallo und willkommen zu Movie Gilantes.
Hallo.
Hi.
Mein Name ist Michael Heide.
Mein Name ist Milena Ichek.
Und ich bin Mariella Linkert.
Ja, wie euch sicherlich nicht entgangen ist, haben wir letzte Woche keine Folge veröffentlicht, weil wir es einfach nicht geschafft haben, sie aufzunehmen. Sowohl Milena als auch ich haben uns mit Covid infiziert und lagen ein paar Tage böse flach. Darum haben wir es nicht mehr geschafft, passend zum Kinostart von Deadpool und Wolverine, Logan zu besprechen. Also holen wir das jetzt einfach diese Woche nach. Der Film beruht extrem lose auf der Storyline Old Man Logan vom Civil War Creative Team Mark Miller und Steve McNiven. In beiden Versionen der Geschichte ist Wolverine irgendwann in der Zukunft einer der letzten Mutanten der Welt und noch dazu ist er im Ruhestand, weil er nicht mehr in die Welt passt, zu der die Erde in der Zukunft geworden ist, bevor ein wichtiger Auftrag ihn zu einem letzten Roadtrip vor dem Ruhestand zwingt. Wobei Autor und Regisseur James Mangold, der mit Hugh Jackman bereits bei Kate und Leopold und The Wolverine zusammengearbeitet und der auch Jackmans Musical The Greatest Showman immerhin mit produziert hatte, der hat sonst nicht viel von der Vorlage übernommen. Zum einen, weil Miller und McNiven auch Teile des Marvel-Universums mit einbezogen hatten, die Fox überhaupt nicht in ihren Filmen verwenden durften, zum anderen aber, weil er ganz bewusst einen ganz anderen Ton haben wollte als die Comics. Er hatte halt mitbekommen, dass es eine Geschichte um einen gealterten Wolverine gab, und das kam ihm und Hauptdarsteller Hugh Jackman sehr entgegen, weil der ja auch nicht jünger wurde und langsam lieber prestigeträchtigere Rollen wie in Les Miserables, Prisoners oder Eddie the Eagle annahm. Andere Details der Story mit zu adaptieren wollten sie allerdings nicht, also passten sie die Geschichte an ihre trockenere Vision an, statt umgekehrt. Und das ist an sich keine schlechte Idee, obwohl ich sagen muss, dass die 8 Hefte zum Großteil ziemlich gut waren, vor allem für eine Geschichte vom Großmeister der hohlen Schockmomente Mark Miller. Der hatte als Protégé von Grant Morrison Karriere bei DC und Marvel gemacht, bis die beiden sich böse zerstritten. Morrison sagte später, wenn they Miller jemals wieder trifft, dann hoffentlich am Steuer eines Autos, das Miller gerade überfährt.
Jesus.
Okay.
Ich habe eine ziemlich lange Biografie zu Mark Miller geschrieben, das lasse ich jetzt aber weg. Das können wir machen, wenn wir mal irgendwann den Miller-Month machen. Denn von Miller stammen unter anderem die Comic-Vorlagen zu Kick-Ass, zu Kingsman, zu Wanted, Civil War hatten wir ja schon besprochen. Also da kriegen wir noch genug zusammen. Jupiter's Legacy ist auch von ihm, das ist ja irgendwann mal von Netflix verfilmt worden. Und der war halt an irgendeinem Punkt seiner Karriere dermaßen erfolgreich, dass Marvel ihn alles hat schreiben lassen, was immer er wollte. Spider-Man, ja sicher. Fantastic Four, kein Problem. Wolverine, warum nicht gleich zweimal? In Millers erster Wolverine-Story kämpfte Logan gegen Elektra, gegen S.H.I.E.L.D., gegen die Fantastic Four, gegen Daredevil, gegen die X-Men, gegen Präsident George W. Bush, okay, das letzte verstehe ich, und gegen die Ninjas von der Hand, also dem Hand-Clan. Danach übernahmen andere Autoren, bis Miller die nächste Idee für Wolverine hatte, beziehungsweise bis er sich entschied, diese Idee von seiner ebenfalls sehr erfolgreichen Miniserie Wanted zu übernehmen. Auch darüber werden wir noch ausführlich reden, wenn wir uns den dazugehörigen Film vornehmen. Obwohl der ausgerechnet diese Prämisse über Bord geworfen hatte. Wanted der Comic war im Grunde das DC-Universum mit abgefeilten Nummernschildern, sodass der Joker hier Mr. Rictus, Lex Luthor, Solomon Seltzer, Catwoman, The Fox und Deathstroke einfach nur The Killer hieß. Und die Miniserie war sogar als zeitgenössisches Update der 70er Jahre DC-Serie Secret Society of Supervillains gedacht gewesen. Aber Kern von Millers Plot war seine Beobachtung gewesen, dass jede Comicreihe deutlich mehr böse als rechtschaffene Figuren hatte, damit die Lesenden auch etwas Abwechslung bekamen. Und er fragte sich, warum sich all diese Schurkinnen und Schurken nicht einfach zusammentun würden, um die heldenhaften Superwesen durch Strength in Numbers auszuschalten. Gesagt, getan, die Bösewichte nutzten Teamwork von zuvor nie dagewesenem Ausmaß, um alle Superheldinnen und Helden zu besiegen. Wer nicht direkt getötet wurde, wurde ungefährlich gemacht und zur Krönung gab es eine Gehirnwäsche für die gesamte Weltbevölkerung, damit alle glaubten, dass es niemals sowas wie Superhelden gegeben hätte. Batman und Robin überlebten zum Beispiel, hielten sich allerdings seitdem für alternde Schauspieler, die in den 60ern mal Superhelden in der kitschigen TV-Serie gespielt hatten, die mittlerweile niemand mehr ernst nahm. Nachdem Miller DC diesen Plot nicht verkaufen konnte, brachte er die Geschichte einfach mit geänderten Namen bei Images Label Top Cow heraus. Es juckte ihn aber offensichtlich immer noch in den Fingern, die Idee trotzdem auch noch auf ein etabliertes Superheldenuniversum anzuwenden. Und weil DC immer noch nicht wollte, pitchte er das Ganze an Marvel, die ihm 7 Hefte von Wolverines Solo-Serie plus einen Giant-Sized One-Shot gaben, um die Idee noch einmal auszuloten, nur halt diesmal mit Marvel-Franchises. Was ihm sehr gelegen kam, denn er hatte gerade erst wieder Unforgiven mit Clint Eastwood gesehen. Ich glaube, der heißt im Deutschen Erbarmungslos.
Der ist sehr gut.
Und das inspirierte ihn zu einem Wolverine mit Clint Eastwoods Frisur, der genauso alt geworden ist wie Eastwood und der genauso der Gewalt abgeschworen hat wie William Money, also Clint Eastwoods Rolle in dem Film. Das Ergebnis war eine gleichermaßen ferne wie düstere Zukunft. Fern, weil Wolverine ja langsamer altert und darum einige Jahrzehnte vergangen sein müssten, damit er bei dem Look von Eastwood ankommt. Und düster, weil die Marvel-Schurken genau denselben Plan angewandt hatten wie die Figuren in Wanted, nur ohne diese Gehirnwäsche hinterher. Aber unter der Übermacht ihrer kombinierten Anstrengungen konnten selbst die Avengers, die X-Men, Spider-Man, Doctor Strange oder Hulk nicht ewig durchhalten und am Ende regierten die Bösen die Welt.
Also in den Comics ist es 50 Jahre. 50 Jahre sind vergangen.
Ganze 50, okay.
Ja, ja. Hm? In dem Film ist es ja etwas weniger.
Das ist deutlich weniger,
20
ja.
20 oder so?
Noch nicht mal. Das ist irgendwie 4 oder 5 Jahre nach dem Happy End von Days of Future Past.
Ah, okay. Wenn das dann irgendwie zusammenspielt.
Ja.
Das war's. Ja.
Aber weil das Ganze nun mal in Wolverines Solo-Serie erzählt wurde, hatte es die Mutanten, insbesondere ihn, natürlich besonders hart erwischt. Sie waren einem sehr unterschätzten Spider-Man-Gegner zum Opfer gefallen, mit dem sie zuvor nie zu tun gehabt hatten. Mysterio. Der brauchte Wolverine nur vorzuspielen, dass um ihn herum Dutzende von Schurken waren, die alle seine Freunde umgebracht hatten, und schon löste er einen Berserker-Wutanfall aus, bei dem Wolverine blutige Rache nahm. So schien es zumindest. Erst als die Adamantium-Krallen den letzten Gegner zur Strecke gebracht hatten, offenbar der Devils Erzfeind Bullseye, da ließ Mysterio die Illusion fallen und Wolverine sah, dass er soeben keine Gegner, sondern alle X-Men getötet hatte, die auch noch im Glauben sterben mussten, dass ihr alter Freund sie einfach grundlos hintergangen hat. Er nahm diesen tragischen Vorfall zum Anlass, um sein Superheldenleben hinter sich zu lassen, nach Kalifornien zu ziehen und im Grunde zu William Money zu werden. Seine Krallen hat er seitdem nie wieder ausgefahren und er hört nicht einmal mehr auf den Namen Wolverine. Die eigentliche Geschichte beginnt dann wie gesagt 50 Jahre später. Der weißhaarig gewordene Old Man Logan bestellt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern Scotty und Jade eine Farm bei Sacramento. Das ist mittlerweile das Revier der Hulk-Gang, also den inzestgeschädigten und niederträchtigen Enkelkindern von Bruce Banner und seiner Cousine Jennifer Walters, weil Hulk offenbar horny war und She-Hulks Körper als einziger in der Lage war, die Kinder des Hulks auszutragen.
Ja, er sagt ja sogar in den Comics, mit wem hätte ich mich denn sonst paaren sollen?
Mhm. Ja, das ist halt Mark Miller, der Meister der hohlen Schockmomente. Hauptsache irgendwie provozieren, Hauptsache irgendwie Tabus brechen. Guten Geschmack braucht keiner, schlechter Geschmack verkauft sich besser.
Ja, aber was man vielleicht auch sagen muss, Jen ist nicht in den Comics drin. Das heißt, man weiß nicht, was mit ihr passiert ist.
Also höchstwahrscheinlich war das keinerlei Konsens.
Ja, denke ich nämlich auch.
Ja. Weil aber eben diese Enkelkinder vom Hulk immer mehr Geld von Logan sehen wollen, offiziell Miete, eigentlich natürlich eher sowas wie Schutzgeld, da sieht Logan sich eines Tages gezwungen, einen letzten Job anzunehmen. Bodyguard für Clint Barton, ehemals Hawkeye. Clint hat mittlerweile lange weiße Haare, einen Bart und eine Sonnenbrille, denn bei der Machtübernahme durch die Superschurken hatte er das Augenlicht verloren. Aber nicht die Hoffnung. Und so will er eine Kiste mit knapp 100 Ampullen Supersoldatenserum von Kalifornien nach Washington DC überführen, damit die Rezeptur, die einst Steve Rogers zu Captain America machte, eine neue Generation an Avengers erschaffen konnte.
Aber dass es Supersoldatenserum ist, weiß Wolverine nicht.
Also Clint will einfach nur Geleitschutz nach Washington. Also die können halt nicht mehr einfach so in den Flieger steigen, sondern die müssen mit dem Auto einmal quer durch die Vereinigten Staaten fahren.
Ja.
Und das Ergebnis war deswegen auch das Comic-Gegenstück eines Road-Movies, vollgestopft mit jeder Menge Marvel-Comics-Bullshit, dessen geradezu naive Unschuld einen enorm starken Kontrast zur postapokalyptischen Endzeit-Western-Stimmung bot, was die Dystopie letztlich nur noch hoffnungsloser machte. So fuhren Hawkeye und Logan nicht mit einem gewöhnlichen Auto, sondern mit Spider-Mans altem Spider-Mobil, einem Strandbuggy, das auch Wände hochfahren konnte, das seine besten Zeiten aber genauso wie Logan und Hawkeye lange, lange hinter sich hatte. Und unterwegs kamen sie vorbei am erstaunlich weit westlich gelandeten Baxter Building, dem ehemaligen Hauptquartier der Fantastic Four, weil Thor den gesamten Wolkenkratzer als Waffe nutzte, um seinen Bruder Loki einmal quer über den Kontinent zu prügeln. Außerdem machten sie Halt im ehemaligen Las Vegas, mittlerweile bekannt als Hammer Falls, weil Thor selbst hier besiegt wurde und weil seitdem niemand mehr würdig war, Mjölnir zu heben. Außerdem wurden sie von einem aus dem Savage Land entkommenen T-Rex verfolgt, der mit Eddie Brocks altem Venom-Symbionten verschmolzen ist. Die zum Skelett verrottete Leiche von Giant Man ist größer als eine Stadt. Und Mount Rushmore wurde um einen fünften Kopf ergänzt, nämlich um den des aktuellen US-Präsidenten, dem Red Skull. Und genau der war es dann auch, der hinter der ganzen Sache steckte. Als Präsident der Vereinigten Staaten unterstand ihm nämlich auch S.H.I.E.L.D. und die waren Hawkeyes vermeintlich rechtschaffende Kontaktpersonen in Washington. Das angebliche Supersoldatenserum war eine Falle, um die letzten versprenkelten Widerstandskämpfer wie Hawkeye ausfindig zu machen und zu töten. Logan schafft es, den Skull und all seine Handlanger zu besiegen, ohne auch nur ein einziges Mal seine Krallen auszufahren. Tatsächlich nutzt er stattdessen Red Skulls Trophäen wie Tony Starks Rüstung oder den Schild von Steve Rogers, um den Präsidenten per Enthauptung aus dem Amt zu entheben. Zurück in Kalifornien dann schon wieder der für Mark Miller typische Zynismus, der so oft seine noch so besten Stories ruiniert. Als Logan wieder zu Hause ankommt, haben die Hulks einfach aus Jux und Dollerei seine Frau und seine Kinder umgebracht und nach all der Zurückhaltung entfesselt er jetzt doch noch ein letztes Mal seine Adamantium-Klauen. Er schnetzelt sich in übertrieben brutal dargestellten, aber sonst unglaublich öden Actionsequenzen durch die gammaverstrahlte Bande und steht am Ende vor Patriarch Hulk.
Er ist die ganze Zeit als Bruce Banner dort und regiert als Bruce Banner. Und verwandelt sich erst in den Hulk, als Logan ihn fast umbringt. Und er meint, okay, du wirst es nicht mögen, wenn ich sauer werde. Und dann wird er zu Hulk.
Okay, ja. Das ist ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal gelesen habe.
Bei mir ist es noch nicht so lange her.
Ja, das stimmt.
Eine Woche.
Naja, jedenfalls der Hulk verschlingt dann Logan in einem Stück, damit der sich mit seinen Krallen von innen aus Hulks Magen herausschneiden kann. Bloß ein Hulk-Baby verschont er, adoptiert es und reitet mit einem Cowboy-Hut auf dem Kopf in den Sonnenuntergang. Ende. Dass Miller mit diesem völlig unnötigen Brachial-Katharsis-Epilog die bisher so starke Geschichte ein Stück weit abschwächte, das fand ich sehr schade. Aber den Rest der Geschichte finde ich immer noch ziemlich stark. Wolverine, der in den eigenen Augen sämtliche Ehre verloren hat, der der Welt den Rücken gekehrt hatte und der jetzt ein letztes Mal wieder zurück muss, der sich weigert, seine Klauen zu benutzen, weil er immer noch ein schlechtes Gewissen hat. Das heißt, wie gut ein Protagonist ist, das sieht man an den Hindernissen, die ihm im Weg stehen und an den Maßnahmen, die er ergreift, um sie zu überwinden. Und wenn das stimmt, dann ist Millers Old Man Logan einer der besten Protagonisten aller Zeiten. Und selbst als seine gesamte Familie gefritscht wird, das einzige auf der Welt, das ihm noch etwas bedeutete, da gibt er weder die Hoffnung noch den Lebenswillen auf und reitet mit einem Baby stellvertretend für den nächsten Neuanfang davon. Das ist schon ein bisschen beeindruckend. Da soll Mangold doch Hawkeye und Thor und Spider-Mans Tochter und Red Skull und was nicht sonst noch alles in den Comics mal einfach weglassen, solange er diesen gealterten Ronin namens Logan beibehält. Doch stattdessen geht er einen völlig anderen Weg. Im Film ist Logan nicht selbst für sein Schicksal verantwortlich, er hat auch nie der Gewalt abgeschworen, nur dem Heldentum. Er versinkt im Alkohol und will bloß Xavier vor der Welt beschützen und die Welt vor Xavier. Und er scheitert bei beidem. Das Einzige, was er hinbekommt, ist, die nächste Generation Mutanten vor der Vernichtung zu bewahren, indem er dem fleischgewordenen Spiegelbild seines jüngeren, wilderen Selbsts entgegentritt. Aber er selbst verliert dabei sein Leben. Und das ist alles keine schlechte Idee, aber die Ausführung gefällt mir nicht so richtig. Das ist mir alles ein klein wenig zu inkonsequent. Mangold scheint sich nicht ganz entscheiden zu können, ob seine Zukunft eine Mad Max-artige Postapokalypse ist oder alles ist wie immer bloß mit Touchscreens statt Fahrstuhlknöpfen. Und ob Xavier jetzt die halbe Ostküste ausgelöscht hat oder bloß die X-Men. Und ob Mangold jetzt sämtliche Superhelden-Elemente aus dem Film raushalten will oder nicht. Ich meine, ich weiß, dass er aus Lizenzgründen keine Spider-Man- oder Avengers-Figuren benutzen durfte. Aber dass er dann gleich alles an Comic-Ikonografie und Marvel-Flavor aus der Geschichte nahm, das sehe ich als etwas bedauernswerte Überreaktion. Also klar, der Film sollte bodenständiger und ernsthafter wirken. Aber es ist ja jetzt nicht so, als wäre Mangolds Version der Geschichte völlig frei von Superhelden-Klischees. Es sind bloß weniger poppige Superhelden-Klischees. Ein Mutant, der andere Mutanten aufspüren kann. Cyborg-Handprothesen. Mutantenklone mit denselben Superkräften wie die unfreiwilligen Erbmaterialspender. Sowas alles benutzt er ja dann doch schon. Und das soll halt jetzt realistischer und darum weniger peinlich sein als blinde Bogenschützen oder Superhelden, die ihre Gegner mit Gebäuden verprügelt haben. Ja, ich weiß nicht. Die X-Men-Figuren und alle verwandten Serien hätten sie ja benutzen können. Und die Fantastic Four ja sogar auch, die Rechte waren ja damals auch noch bei Fox. Das hätte ja alles gereicht. Dann wäre die postapokalyptische Welt halt nicht durchzogen von den Leichen der Avengers, sondern von denen von Alpha Flight, Excalibur und was weiß ich. Es wären ja immer noch genug X-Men übrig gewesen, die Wolverine im Berserker-Rausch hätte töten können. Aber ich vermute, dass wir einen Wolverine, der die X-Men selbst auf dem Gewissen hat, erst in Deadpool und Wolverine sehen werden. Und dort wird sich das Ausmaß der Tragik vermutlich auch in Grenzen halten, um die humoristische Stimmung nicht allzu sehr zu gefährden. Aber bevor ich jetzt noch mehr ins Detail gehe, machen wir unseren üblichen Break. Wenn ihr da draußen den Film erst selbst nochmal sehen wollt, sollt ihr jetzt die Gelegenheit dazu bekommen, bevor wir uns ansehen, was Logan aus der Comicvorlage gemacht hat und wo er sie zum Besseren und wo zum Schlechteren ignoriert hat. Bis gleich.
Bis gleich.
Bis gleich.
Oh, da sind wir wieder.
Hi.
Willkommen zurück.
Eins vorneweg. Logan ist für sich betrachtet schon ein sehr guter Film. Aber ich sehe ihn auch nicht als das makellose Nonplusultra der Comic-Verfilmung, das viele andere hier erkannt zu haben glauben. Das beginnt im kleinsten und unwichtigsten von allem, den Logos der Produktionsfirmen. Minus das Fox X bleibt nicht stehen, plus das Marvel-Logo ist diesmal voll mit X-Men-Comics. Ich sag mal, das hebt sich gegenseitig auf. Ja, aber kommen wir zum Film selber. Logan kommt zu sich. Seine Haare sind grau, nicht weiß und er hat einen Vollbart. Er hatte in der Limousine geschlafen, deren Chauffeur er mittlerweile ist, zumindest bis er das Geld für ein eigenes Boot zusammen hat. Aber eine gammafreie Straßengang will ihm die Felgen klauen und davon wird er wach. Sie schießen ihn nieder, er steht wieder auf und dann fährt er schon die Klingen aus und tötet alle, die nicht schnell genug weg sind. Das Kämpfen strengt ihn deutlich mehr an als 20 Jahre früher, aber trotzdem ist er am Ende der Einzige, der noch steht und nicht mal das Auto hat viel Schaden genommen. Im weiteren Verlauf des Films lernen wir, dass Wolverines Kräfte, also seine Klauen und sein Selbstheilungsfaktor, in den letzten 6 Jahren immer schwächer geworden sind und fast gar nicht mehr funktionieren. Und schlimmer noch, ohne seine Kräfte vergiftet ihn das Adamantium von innen heraus und beschleunigt seinen Verfall immer mehr. Dennoch kann er sich hier zu Beginn des Films noch immer einige Kugeln einfangen, die Wunden heilen und wieder aufstehen. Es dauert bloß ein paar Sekunden mehr als früher.
Naja, man sieht ihn ja kurz auf dieser Herrentoilette, wo er die Wunden so verarztet. Also sie heilen nicht sofort.
Ja.
Das dauert wohl schon etwas.
Aber alleine, dass er wieder aufstehen kann, das passiert halt sehr, sehr schnell.
Ja, das stimmt, ja.
Und dann verarztet er sich halt kurz, wechselt die Klamotten und dann ist er auch schon wieder fit. Und dann hat er auch schon die nächste Schicht und fährt die unterschiedlichsten Klienten und Klientinnen durch die Nacht und vom Schnaps bekommt er nicht genug. Auf einem verregneten Friedhof wird er wiedererkannt. Wolverine. Die Dame, die ihn so anspricht, heißt Gabriella und wird gespielt von Elizabeth Rodriguez aus Orange is the New Black. Er will aber nichts von jemandem wissen, der den Namen Wolverine kennt, also geht er wieder. Und Gabriella ist die Zusammenlegung von gleich 2 Figuren aus den Comics. Zum einen ist sie der Ersatz für Hawkeye, der im Comic den Ball ins Rollen brachte. Zum anderen ist sie Dr. Sarah Kinney. Aber dazu komme ich erst später. Kurze Zeit später kann Logan eine weitere Begegnung dieser Art nicht vermeiden, denn Boyd Holbrook aus Gun Girl und The Predator steigt in seinen Wagen. In Indiana Jones 5 war er einer der Handlanger von Mads Mikkelsen und in Sandman spielt er den Corinthian. Hier ist er Donald Pierce, in den Comics ein Mitglied des Inner Circle vom Hellfire Club. Aber Mangold schämt sich ja für alles, was irgendwie nach Comics aussieht, also ist er einfach nur ein White-Trash-Gangster mit Goldzahn und einer Cyberhandprothese. Pierce ist auf der Suche nach Gabriella, und weil sie Wolverines Hilfe gesucht hatte, glaubt Pierce, dass Logan ihm jetzt helfen kann, sie zu finden. Und er drückt ihm eine Karte für Transigen in die Hand, die Firma, für die er arbeitet. Ich finde kein Transigen im 616-Universe, also das scheint tatsächlich eine Erfindung des Films zu sein.
Ich hatte auf IMDb gelesen, dass Strikers letzte Worte an Logan in X-Men 2 ja waren, eines Tages wird jemand beenden, was wir begonnen haben. und dass sich das dann bewahrheitet, weil eben aus den Ermittlungen zum Programm Weapon X Transigent wurde.
Logan will nichts davon wissen und er fährt in die Wüste, die den halben Film über postapokalyptisches Western-Flair verbreitet, wenn wir nicht gerade in einer der zahlreichen Großstädte sind, in denen die Gesellschaft auch nicht anders ist als heutzutage. Und hier besucht er jetzt Caliban. Im Gegensatz zu X-Men Apocalypse wird er hier gespielt von Stephen Merchant aus Extras und Hot Fuzz. Caliban gibt Logan Medizin für seinen Patienten Charles Francis Xavier. Der mächtige Telepath ist 6 Jahre nach dem Happy End in Days of Future Past zum dementen Wrack geworden, der Wolverine gelegentlich nicht mehr wiedererkennt und der mit seinem Low-Tech-Rollstuhl durch den leeren Wasserturm rast, in dem er jetzt wohnt. Das Metall soll ihn etwas abschirmen, so wie der Helm von Magneto ihn vor Xaviers Psi-Kräften geschützt hatte. Denn in seinem Zustand hat Xavier seine Psi-Kräfte nicht mehr voll unter Kontrolle. Logan will ihm die Medizin geben und Xavier hat einen Anfall, der die Erde beben lässt. Damit nicht genug. Seit 2004 sind keine neuen Mutanten mehr geboren worden, vermutlich weil Mangold ein Fan von Children of Men ist. Und sehr wahrscheinlich ist das einzige Indiz dafür, dass wir haben, dass dieser Film nicht nach Days of Future Past spielt.
Ja, deswegen meine ich, der sagt irgendwas von wegen seit 20 Jahren oder so.
Das heißt, das ist eine komplett neue Timeline. Das ist nicht die alte Singer-Timeline, das ist nicht die neue Days of Future Past-Timeline. Das ist einfach nur mal ein völlig, völlig anderes Universum.
Ja.
Diese psionische Explosion haben sie übrigens so gemacht, dass sie verwackelt aufgenommen haben und es dann in der Nachbearbeitung stabilisiert haben künstlich. Deshalb hat man da diese komische Bewegungsunschärfe, die man nicht so richtig zuordnen kann.
Ah, finde ich aber cool.
Ja.
Also das sah schon sehr gut aus.
Ja. Aber nicht nur Xavier ist am Ende seiner Kräfte, Logan ist es auch. Seine Klingen kommen nicht mehr verlässlich aus den Händen gefahren, sodass er gelegentlich nachhelfen muss, bevor er sich wieder in den Schlaf säuft. Caliban beschwert sich. Bei Xaviers letztem Anfall konnte er eine ganze Minute lang nicht mehr atmen. Es wird schlimmer und dass Logan immer kranker wird, kann er ebenfalls spüren. Der stürzt sich in die nächste Schicht und chauffiert einen stark alkoholisierten Junggesellenabschied zu einem Hotel. Kurz danach fährt er zum nächsten Klienten. Auf dem Parkplatz dessen Motels sieht er ein kleines Mädchen, Laura, gespielt von Daphne Keen in ihrer ersten Filmrolle. Zuletzt sah man sie in Star Wars The Acolyte. Und ich habe Deadpool und Wolverine noch nicht gesehen, aber es wurde gemunkelt, dass sie da auch drin ist.
Ja, man hat auch Promobilder schon gesehen.
Ah, okay, dann ist das sogar schon safe.
Also,
ja, ich nehme an, ihr da draußen habt den Film eh schon gesehen. Ich wollte nicht unbedingt den ganzen Kinosaal anstecken.
Ich fand ja süß, dass diese Szene, wo der Junggesellenabschied da ist, die einzige Szene ist, in der man Bubis sieht und deswegen ist der Film in Amerika ab 18.
Ja, weil geköpfte Leute sind egal, aber oh Gott, weibliche Nippel.
Ja, genau. Bubis! Mhm. Ganz fies.
Ja.
Übrigens hat Patrick Stewart für den Film 21 Pfund, ich kann das nicht umrechnen, abgenommen.
Krass.
Was ihm extrem schwer gefallen ist, weil er meinte, er hatte das gleiche Gewicht, seit er ein Teenager war. Das ist das erste Mal, dass er so viel abgenommen hat. Und in den Szenen, in denen Wolverine den Professor trägt, trägt Hugh Jackman ihn halt wirklich. Also er muss echt leicht gewesen sein.
Mhm. Wahnsinn.
Ja, der ist ja auch ziemlich abgemagert in dem Film.
Ja, das stimmt. Also Stewart hat eine unglaublich gute Leistung. Das will ich überhaupt nicht irgendwie schmälern hier. Alles, was mich stört, hat nichts mit dem Cast zu tun, hat nichts mit der Performance zu tun.
Ja. Er hat auch gesagt, er hat, nachdem er den Film einmal gesehen hat, gesagt, okay, das war die beste Performance, mit der ich gehen konnte, das war's für mich, tschüss.
Ja, und dann kam er ja nochmal wieder in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Ja, gut.
Logan wird überrascht, als er sieht, wer ihn angeheuert hat, nämlich Gabriella. Genau gesagt, sie will ihn noch anheuern. $50.000 für eine einfache Fahrt mit Geleitschutz. Also wie gesagt, sie ist unser Äquivalent zu Hawkeye. Sie ist eine mexikanische Krankenschwester, die für Transigent gearbeitet hatte und die jetzt vor der Firma auf der Flucht ist. Beim Überqueren der Grenze ist sie lebensgefährlich verletzt worden, nicht nur deswegen muss es jetzt schnell gehen. Und sie will mit Laura bis Ende der Woche nach North Dakota. 20.000 drückt sie Logan direkt in die Hand, den Rest soll er bei Ankunft erhalten. Er sagt zu, weil er von dem Geld endlich das Boot kaufen kann. Vorher verabschiedet er sich noch kurz von Xavier und Caliban. Zurück am Motel kommt für Gabriella aber jede Hilfe zu spät und von Laura fehlt jede Spur. Logan dreht um und fährt zurück zu Xavier. Dort fällt Caliban auf, dass der Kofferraum der Limousine offen steht. Darin sind ein Rucksack und ein Ball. Und dann kommt auch noch Pierce dazu, grinst dreckig, stellt neugierige Fragen nach Xavier und impliziert, dass an der Ostküste was passiert ist. Und er will das Mädchen. Das wirft ihm ein Metallrohr an den Kopf. Xavier erkennt, dass sie eine Mutantin ist und sie ist offensichtlich jünger als 25 Jahre. Also 25 Jahre, weil ja seit 25 Jahren kein Mutantenkind mehr geboren wurde. Seine Neugier ist geweckt und das Mädchen vertraut ihm.
Aber es wird ja vorher auch schon immer wieder gesagt, dass Xavier auch Kontakt zu einem Mutanten hat und keiner glaubt ihm. Das heißt, Xavier weiß vorher schon, dass sie existiert, sie haben schon miteinander kommuniziert, und deswegen vertraut das Mädchen ihm auch, weil sie kennt ihn bereits.
Ah, okay. Ich hatte irgendwie nicht zwei und zwei zusammengezählt.
Ja, er versucht es Logan immer zu sagen und Logan sagt so, yeah, sure, Grandma, let's get you to bed.
Ja, genau.
Dann kommt Pierce wieder zu sich und sein Backup kreuzt auf der Bildfläche auf. Die Reavers. In den Comics ehemalige Wachen des Hellfire Club, die Wolverine bei einem seiner Berserker-Wutanfälle zerfleischt hat und die nur durch umfangreiche Cyberimplantate gerettet werden konnten, so wie die Cyberhand von Pierce selbst. Eine von Wolverines Sünden, die sich gerächt haben. Hier sind sie einfach nur Security und Schlägertrupp von Transigen und haben überhaupt keine Verbindung zu ihm. Irgendwie schade. Logan packt Xavier ins Auto, der wiederum drängt darauf, Laura zu holen. Aber Logan will erstmal wissen, wo Caliban ist. Die Reavers betreten Calibans Hütte und dort sitzt Laura unbeeindruckt und löffelt Cereals. Als die Männer sich nähern, guckt sie nur auf, dann schneidet Mangold zu einem Exterior-Shot. Wir hören die Reavers aufschreien, Maschinenpistolen rattern, und dann kommt sie raus und wirft Pierce den Kopf seiner rechten Hand vor die Füße.
Oh, wie süß. Die Kleine.
Look what I found.
Ja.
Dann tritt sie auf die Reavers zu, fährt ihre eigenen Klingen aus den Händen, greift kurz an und flieht dann über den nächsten Zaun zurück ins Gebäude. Logan kann nicht glauben, was er da sieht.
Und die Kampfszenen mussten sie alle in mehreren Takes machen. Nicht etwa, weil die zu schwer gewesen wären, sondern weil sie ein bisschen zu viel Spaß dabei hatte und die ganze Zeit gegrinst hat.
Ja gut, welches Kind hätte das nicht?
Ja,
voll.
Die Reavers folgen ihr und werden einer nach dem anderen von ihr besiegt. Der Kampf verlagert sich zurück nach draußen. Pierce rammt ihr eine Harpune in den Torso. Logan geht dazwischen, aber Laura zieht das Ding wieder raus, fährt je eine Klinge aus ihren Füßen und kämpft sich weiter durch die gesichtlosen Stuntmänner in Schwarz. Logan geht ihr zur Hand, dann steigt er ins Auto, sammelt sie ein und fährt mit ihr auf dem Dach los. Sie klettert durch das Dachfenster ins Wageninnere, aber es sind immer noch Reavers übrig und auch Pierce ist noch nicht am Ende. Und mit ihren Mad Max-Autos verfolgen sie die Limousinen. Logan bleibt mit der Motorhaube an einem Stacheldrahtzaun hängen, aber macht nichts. Er cruist jetzt einfach durch die Gegend und lässt die Reavers in den Stacheldraht fahren, den er am Wagen mitschleift. Und noch immer sind Reavers übrig. Spider-Buggies und Dinosaurier viel zu albern, aber unendlich viele Cyborg-Söldner. Endlich mal ein bodenständiger Film. Logan hängt sie ab, indem er Bahnschienen kreuzt, Sekundenbruchteile, bevor ein unendlich langer Zug vorbeifährt, der den Reavers den Weg abschneidet. Für immer!
Auf ewig, ewig, ewig.
Ja, das ist wahrscheinlich der Zug aus Snowpiercer.
Ja, kann sein.
Right.
Aber wenn du schon mal an so Schienen, so einem Schienenübergang standest, dann weißt du, es gibt wirklich diese ewig langen Züge. Das
Ja.
macht keinen Spaß.
Ja. Logan will wissen, wer Laura ist, aber sie schweigt. Pierce will ebenfalls antworten und dazu lässt er jetzt Caliban zu sich bringen. Er verlangt, dass der Mutant Laura mit seinen Kräften ortet. Als Caliban sich weigert, foltert Pierce ihn mit Sonnenlicht, das seine Haut verletzt, als sei er ein Vampir. Eine Schwäche, die Comic-Caliban nicht hat. Aber dort sieht er auch nicht aus wie Max Schreck als Graf Orlok, der erste Vampir der Geschichte des Genres, der von Sonnenlicht zu Staub zerfiel. Logan hatte im Hotel Gabrielas Handy gefunden und der Akku hat noch immer Saft. Die Krankenschwester hatte damit in Transigen heimlich Filmaufnahmen gemacht. Hier waren 23 Mutantenklone aus gestohlenem Genmaterial von mexikanischen Leihmüttern ausgetragen worden. Genmaterial wie die Proben, die Essex-Leute am Ende von X-Men Apocalypse im Weapon X-Projekt gestohlen haben. Mittendrin geht der Akku dann doch noch aus, macht aber nichts, sie haben gerade eine Tankstelle erreicht. Laura soll draußen auf einem Schaukelpferd reiten, während Logan mit Xavier die Toilette besucht. Stattdessen geht sie in die Tankstelle, öffnet eine Dose Pringles und eine Dose Limo, klaut eine Sonnenbrille und will gerade den Angestellten der Tanke abschlachten, als Logan dazwischen geht. Er fragt, ob sie Handy-Ladekabel verkaufen. Der Typ sagt ja Und dann klaut Logan eins und geht zurück ins Auto.
Ich fand die Szene so gut. Ich dachte, okay, er zahlt jetzt oder sowas. Nö, er nimmt einfach das Handy-Ladekabel und marschiert wieder raus. Das ist okay, gutes Vorbild.
Das ist so ein bisschen wie in Terminator 3, als Arnold dann zu dem Tankstellen-Typ sagt, talk to the hand.
Mariella könnte jetzt lachen und ich denke mir nur so, aha.
Ja, so ähnlich. Also ich fand die Szene irgendwie witzig, aber auch irgendwie ein bisschen schwach.
Ja.
Nun gut, können wir jetzt mit Gabriellas Expositionsvideo weitermachen. Die Kinder sollten Soldaten sein und sie waren nicht die einzigen Versuchsobjekte. Es gab ein 24., das Gabriella aber praktischerweise nicht zu Gesicht bekam, damit will ich jetzt schon gespoilt werden. Am Ende des Videos bittet sie Logan noch einmal, Laura in Sicherheit zu bringen, nach North Dakota, wo angeblich ein Mutantenparadies namens Eden ist. Und weiter geht die Fahrt von der Mad Max-Welt zurück in die Zivilisation. Las Vegas heißt hier nicht Hammerfall und ist immer noch dieselbe gewöhnliche Touristenfalle wie immer. In einem Casino besorgen sie sich neue Kleidung und fahren mit dem Aufzug nach oben. Im Zimmer sehen sie Shane, den Western mit Jack Palance. Laut Mangold einer der größten Einflüsse auf den Film.
Der Dialog von Patrick Stewart ist hier anscheinend komplett improvisiert, weil Patrick Stewart sich tatsächlich erinnert hat, wie er den mal irgendwann im Kino gesehen hat als Kind.
Ach schön.
Ah, das ist ja schön.
Süß.
Außerdem erinnern wir uns kurz, dass Daphne Keane zum Zeitpunkt der Dreharbeiten erst 11 war. Die durfte deswegen nicht in das Casino. Das bedeutet, sie haben ganz viele Szenen mit ihr vor einem Greenscreen gedreht und dann halt mit den Erwachsenen im Casino.
Ach, cool.
Ich hätte ja einfach irgendwie ein Fake-Kulissen-Innenraum gebaut, aber so geht's natürlich auch.
Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Ja. In Lauras Tasche findet Logan X-Men-Comics, die extra für den Film angefertigt wurden, von Joe Quesada und Dan Panosian. Und es ist interessant, dass Quesada hier hintersteckt, weil Quesada war auch der Autor der ersten Comics mit X-23, also Laura.
Ah, okay.
Ich nehme jetzt hier nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass dieser Charakter eine Figur aus den Comics ist. Wenn auch ganz anders.
Mhm.
Den allerersten Auftritt hatte sie übrigens gar nicht in den Comics, sondern in X-Men Evolution, dem Cartoon. Dann ist sie in die Comics gebracht worden, allerdings in der Serie NYX von Joe Quesada und Joshua Middleton. Und das war halt so eine 2003 sehr Edgelord-mäßige, erwachsene Serie über ein paar Teenager von der Highschool, die aber die halbe Zeit über nur rauchen und Drogen nehmen und Party machen und sowas. Die ging übrigens auf die Rudolph Giuliani High School, weil Giuliani nach 9-11 noch erstaunlicherweise einen guten Ruf hatte, bevor er dann die rechte Hand von Trump wurde und sich selbst völlig demontiert hatte.
Okay.
Eine schöne Darstellung von dem, was Teenager so den ganzen Tag tun.
Ja, klar. Es war halt so ein bisschen hier Larry Clarks Kids oder sowas, nur eben im Marvel-Universum mit Mutantinnen und Mutanten. Und dann hattest du halt ein Mädchen, das die Zeit anhalten konnte, ein Mädchen, das sich in Tiere verwandeln konnte. Und du hattest halt die Lehrerin von den Kindern, die bei einem Schulshooting angeschossen wurde und dann in den Ruhestand gegangen ist und sich aber jetzt halt trotzdem um die anderen Kinder kümmert. Und die laufen dann eines Tages einem Mädel über den Weg mit Goth-Klamotten und Goth-Stil und zwei Krallen in jeder Hand und einer Kralle in jedem Fuß. Und die ist, weiß ich nicht, so 13, 14, 15 und Sexworkerin, weil das ja so eine super Edgelord-mäßige Hardcore-Serie ist. Ihren nächsten Auftritt hatte sie dann in den X-Men-Comics selbst. Da ist sie dann von diesem ganzen Sexwork-Zeug losgelöst worden und auch mit den NYX-Charakteren hatte sie dann nicht mehr wirklich viel zu tun. Kurz darauf hat sie dann schon ihre Solo-Serie bekommen, X-23, und da haben wir dann ihre In-Universe-Origin erfahren.
Ja.
Sie sollte halt ein Klon von Wolverine werden, aber sie haben seine...
Die DNA-Frequenz, die sie bekommen haben, war beschädigt.
Genau, und sie konnten halt das Y-Chromosom nicht lesen, also haben sie das X-Chromosom gedoppelt und darum ist es halt jetzt ein weiblicher Klon geworden.
Ja. Also es ist nicht wirklich ein Klon, sondern es ist einfach ein Twin, ne? Also
ja, im Grunde.
Es ist
ja.
Schon eher die Tochter tatsächlich als ein Klon.
Ja. Weil ich meine, gut, sie ist aus seiner DNA entstanden. Also es ist schon ein Klon, aber.
Ja, aber veränderte
ja,
DNA.
Es ist
Genau.
kompliziert.
Plus, es ist ja noch die DNA von der Dr. Kinney dazu gekommen.
Das stimmt. Dr. Sarah Kinney, das ist halt im Endeffekt die Rolle, die jetzt im Film durch Gabriella ersetzt wurde.
Ja, sehr grob, ja.
Sehr, sehr grob, ja. Also es ist halt die Mutter von Laura.
Ja, also sie ist ursprünglich diejenige, die als Gentechnikerin zu dem Projekt geholt wurde, um das überhaupt in die Wege zu leiten, um daran zu arbeiten und diese Gene, diese Mutation zu schaffen, hat sich dann aber gegen den führenden Wissenschaftler gestellt.
Dr. Xander Rice.
Genau. Weil der kein Mädchen haben wollte, er wollte einen Mann, natürlich. hat das dann aber trotzdem gemacht und wurde dann gezwungen, von denen das Kind selbst auszutragen, weil das war ja ihr Versuch, also musste sie auch selber das Ding austragen. Und hat dann natürlich, wie es sein muss, Muttergefühle entwickelt, dem Kind gegenüber. Und ja, hat sich aber halt trotzdem währenddessen nicht so komplett dagegen gestellt, was alles mit ihr gemacht wurde.
Ja,
Ne?
aber das
Also,
kam dann ja hinterher.
naja, spät nach 13 Jahren.
Ja,
13
aber.
Jahre lang war sie da in dieser Halle und in diesem Institut und wurde als Waffe ausgebildet.
Ja, nicht nur als Waffe ausgebildet, die ist ja mit diesem Pheromonenduft sogar noch gesteuert worden.
Genau, als Trigger.
Ja, also es wurde die Zielperson einfach nur mit diesem Geruch markiert und das hat dann bei ihr diesen Berserker Rage ausgelöst. Und dann hat sie halt die Zielperson getötet. Und dieser Duft ist ihr dann sehr viel später in den Comics abtrainiert worden. Das hat aber eine ganze Weile gedauert. Und als dann Wolverine, also Logan, also James Howlett, mit Adamantium überschüttet und getötet wurde, da ist sie die neue Wolverine geworden. Weil Marvel aber trotzdem auch noch einen männlichen Wolverine haben wollte, haben sie dann zusätzlich noch einen Old Man Logan aus einer anderen Zeitlinie geholt und ebenfalls in die Gegenwart geholt. Aber das war halt Old Man Logan und sie war All New Wolverine. Und sie bekam dann übrigens noch ein paar Klonschwestern.
Klar, ist ja auch langweilig, wenn es nur einen Klon gibt.
Ja, unter anderem Gabrielle oder Gabby, die sich dann Honey Badger genannt hatte, was total niedlich war. Und in der Solo-Serie, geschrieben von Tom Taylor, hatten dann Laura und Gabby auch noch ein zahmes Haustier namens Jonathan. Und das war halt ein Vielfraß, also ein Wolverine.
Oh. Oh.
Das hatte keinerlei Superkräfte oder sowas. Ich glaube, Squirrel Girl hatte denen das irgendwie gegeben.
Ja.
So, hier habt ihr ein Haustier.
Oh, wie süß.
Und richtig gute Serie. Also, ja.
Ja, Luna möchte auch mit aufs Band. Ja, Schatzi, willst du mit aufnehmen?
Oder riechst du nur die Pheromone und kriegst gerade den Berserker Rage?
Berserker Kuschelmodus.
Luna Kinney.
Viel Spaß beim Schneiden mit dem Mädchen. Okay.
Zurück zu diesen Comics im Film, die von Quesada geschrieben und von Dan Panosian gezeichnet wurden. Logan sagt, die Darstellung darin ist völlig falsch. Superheldenkostüme und Action, bei der am Ende alle überleben, sowas gibt es nicht in der echten Welt. Und ich weiß nicht, ob das bewusst ist, aber irgendwie stellt sich Mangold damit über das Quellmaterial und nennt den Film das ernstzunehmendere Medium. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil Know Your Roots und so, ne?
Ja, aber ich meine, wenn du jetzt sehen würdest, also was er alles erlebt hat, was Logan alles erlebt hat und wie diese Welt ist.
Wir wissen ja nicht, was dieser Logan alles erlebt hat, weil es ja nicht die Welt aus den anderen X-Men-Filmen ist.
All seine anderen X-Men sind tot. Und er war als Wolverine als Held tätig, das weiß man auch. Er sagt ja auch, also diese Stories sind ja nicht von irgendwo her. Sie sind ja offensichtlich deswegen als Huldigung an das, was die X-Men mal waren, gemacht worden. Aber er ist einfach so disillusioniert und also für den Charakter, den Hugh Jackman da spielt, ist es genau das Richtige zu sagen. Weil natürlich würde er sagen, das ist alles Blödsinn, sowas passiert nicht, weil er die Erfahrung gemacht hat, meine Freunde sind alle gestorben.
Ja, und im Comic war er sogar selber dafür verantwortlich. Und im Film halt noch nicht. Und es ist.
Nein, aber er hat mit angesehen, wie Xavier, also wie sein langjähriger Freund, alle getötet hat.
Ja, ich habe halt
Das
den
war schon
Eindruck, dass
krass.
Mangold hier vorhat, das Marvel-Gegenstück zu Christopher Nolans Batman-Filmen zu machen. Bodenständig, banal, frei von jeglichem Kitsch, frei von jeglicher Romantik, frei von jeglichem albernen Comichaften. Weswegen jetzt auch Cyborg-Söldner einen Albino-Mutanten mit Sonnenbrand zur Tankstelle schleppen, die vorhin ein Mädchen mit Adamantium-Krallen in den Händen ausgeraubt hatte. Das ist sehr viel niveauvoller.
Deswegen, ich glaube halt nicht, dass es so ernst ist, wie du es glaubst. Aber das ist ja mein Ein. Wir
Ja,
haben da halt andere Auffassungen. Okay.
vielleicht. Logan kauft einen neuen Gebrauchtwagen. Während die Reifen gewechselt werden, geht er in eine Bar und sieht sich noch einmal Laura's Comics an. Und was ist das? Darin wird dieser mysteriöse Mutantenunterschlupf Eden erwähnt. Mit exakt den Koordinaten, die Gabriella ihm gegeben hat. Er will sofort zurück zu Charles, um ihm zu sagen, dass die ganze Fahrt auf falschen Annahmen beruht, aber die Reavers sind vor ihm da. Und in dem Moment hat Xavier einen weiteren Anfall. Und bis auf Laura und Logan und eine random Frau im Casino kann sich plötzlich niemand mehr bewegen.
Eine Frau im Casino?
Ja, die steht an so einem einarmigen Banditen, so eine
Ja.
Slotmaschine, und alles drumherum wackelt und steht und
Ja.
sie dreht so den Kopf zur Seite, so hm. Also das
Echt?
scheint irgendwie beim Filmen übersehen worden zu sein.
Okay.
Oder sie ist eine extrem mächtige Mutantin.
Ja.
Oder sie ist zu dumm.
Okay, das zu dumm hat eine Sekunde gebraucht bei mir. Weil, okay. Fies, aber lustig.
Also nicht die Schauspielerin, sondern der Charakter,
Ja,
meine
ja. Ja, genau, ich habe nämlich auch gedacht, so, okay, dann bist du gemeint, das zu der Schauspielerin zu sagen. Und dann, ah, oh. Noch gemeiner, aber witzig.
Logan nutzt jedenfalls diesen erstaunlich praktischen Zufall, dass sich niemand außer ihm bewegen kann, tötet alle Reavers im Hotelzimmer und rammt Charles noch eine Spritze in den Körper und innerhalb von einer Sekunde ist Ruhe.
Naja, Laura hilft ja beim
Ja,
Abschlachten.
okay. Erschöpft gehen alle zu Boden, bis auf einen der Reavers, aber Laura tötet ihn ohne zu zögern. Das Problem ist, dass die Reavers allesamt Bodycams hatten, über die Pierce alles mit beobachten konnte. Also steigen sie in den neuen Gebrauchtwagen und fahren wieder weiter. Das Radio berichtet über den Vorfall und zieht Parallelen zu einem Vorfall in Westchester vor einigen Jahren, bei dem 600 Menschen ums Leben kamen, darunter alle X-Men. Wie gesagt, es war nicht Wolverine, der den Tod all seiner Freundinnen und Freunde auf dem Gewissen hat, es ist Xavier, der sich die halbe Zeit nicht mal dran erinnert. Außer jetzt, wo es dem Film wieder in den Kram passt, damit Logan ihm die Comics zeigen kann. Das ist das, was ich mit so ein bisschen halbherzig und inkonsequent meine.
Demenz ist aber auch nicht durchgehend.
Ja.
Das ist halt das Problem. Wir wissen ja auch nicht, was er genau hat für eine Art von Demenz.
Convenient Plot Demenz.
Ja.
Pierce lässt in der Zwischenzeit Verstärkung kommen. X24. Und Dr. Rice. Das ist der Leiter von Transigen und er reist jetzt auch noch extra mit dem Helikopter an. Er wird gespielt von Richard E. Grant aus With Nail and Eye, Star Wars Episode 9, Hudson Hawk und Francis Ford Coppolas Bram Stokers Dracula. Mit dem Doctor Who-Franchise ist er ebenfalls sehr eng verknüpft. Grant hat zu einem die Great Intelligence, zum anderen aber gleich zweimal den neunten Doktor gespielt. In einem Red Nose Day Doctor Who Special von 1999 und im Cartoon Scream of the Shalka von 2003. Das Reboot mit Christopher Eccleston ignorierte beides, aber die jüngste Staffel mit Njuti Gadwa ließ Grants Gesicht dann neben den offiziellen Doktoren auftauchen, gleichberechtigt mit Tom Baker, Matt Smith, Joe Martin oder Peter Capaldi. Ein Jahr nach Logan hatte Grant eine Nebenrolle in der Melissa McCarthy-Komödie Can You Ever Forgive Me und bekam dafür eine Oscar-Nominierung. Gegen Mahershala Ali in Green Book hatte er allerdings keine Chance. Und es hatte Gerüchte gegeben, dass Grant in Logan Mr. Sinister spielen würde. Was ja dann zum Setup in X-Men Apocalypse gepasst hätte. Dort waren im Weapon X-Projekt Agenten der Essex Corporation aufgetaucht, um Erbmaterial von Logan und anderen Mutanten zu entnehmen. Erbmaterial, das jetzt, Jahrzehnte später, verwendet wurde, um die Klonkinder zu erschaffen. Aber nein, die Sinister-Verbindung wurde komplett fallen gelassen und Grant spielt hier Dr. Xander Rice aus den X-23 Comics. Das ist immerhin vorlagengetreu zu denen. Und in New Mutants wurde dann ebenfalls nochmal Sinister angeteased. Es gab Gerüchte, dass Antonio Banderas da Sinister gespielt hätte und nur rausgeschnitten wurde. Tatsächlich hatte Antonio Banderas aber den Vater von Sunspot gespielt, also eine ganz andere Figur. Und
Okay.
ist dann rausgeschnitten worden.
Oh.
Wenn es noch mehr X-Men-Filme von Fox gegeben hätte, irgendwann hätten wir Sinister zu Gesicht bekommen und vielleicht hätten sie dann diese ganzen unterschiedlichen Stränge wie X-Men Apocalypse Logan und New Mutants zusammengeführt. Auch wenn es ja eigentlich drei unterschiedliche Welten sind, aber Fox war noch nie sehr konsequent in ihrer Continuity. Logan, Charles und Laura freunden sich mittlerweile mit Familie Munson an. Vater Will wird gespielt von Eric LaSalle aus Der Prinz von Zamunda und Emergency Room. Mutter Catherine wird gespielt von Elise Neal aus Scream 2 und Hustle and Flow. Die Munsons laden die drei zum Essen ein und bieten ihnen auch noch ihre Gästebetten an. Logan zögert, aber Charles nimmt das Angebot dankbar entgegen. Plötzlich fällt das Wasser aus, ein häufiges Problem mit dem Pumpenwerk ein Stück vom Haus entfernt. Logan bietet an zu helfen, er trägt Charles ins Bett und darf sich dann anhören, dass Familienleben nichts Schlechtes ist. Und es sei auch immer noch nicht zu spät. Logan sagt, die Welt ist nicht mehr dieselbe, die sie mal war. Auch wenn der Film das selbst nicht zu glauben scheint, so wie Logan immer noch nicht glaubt, dass Eden wirklich existiert. Charles sagt, dass Laura dran glaubt und das muss reichen. Logan geht zusammen mit Will zum Pumpwerk. Laura freundet sich in der Zwischenzeit mit Wills Sohn Nate an und sie ist neugierig, als sie seine Kopfhörer sieht. Er leiht sie ihr zusammen mit seinem iPod. Sie hört Musik und holt ein Foto aus der Tasche, das sie und ein paar andere Kinder bei Transigen zeigt.
Das fand ich ja so schade, ne? Das ist das allererste Mal, dass Laura ein normales Leben sieht und auch also so ein Essen am gemeinsamen Tisch hat, dass dieses dann auch das Musik hören. Sie hört dann wahrscheinlich das allererste Mal Musik so in diesem Setting und hat das erste Mal ein eigenes Bett so in dem Haus und so. Ich fand das so krass. Also ja, weil sie schläft da ja auf dem Boden, aber du weißt, was ich meine.
Sie hätte eins.
Ja, genau, sie hätte eins. Sie benutzt es halt nicht.
Will und Logan reparieren die Wasserleitung, als sie plötzlich Besuch bekommen, der neue Besitzer der Pumpanlage, der Will vorwirft, unbefugt sein Grundstück betreten zu haben. Logan kommt dazu, der Typ holt eine Flinte hervor und will, dass Will und Logan das Weite suchen, aber Logan entwaffnet den Kerl und schickt ihn zusammen mit seinen Goons weg. Am nächsten Morgen freut sich Charles, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder gut geschlafen zu haben. Nicht, dass er es verdienen würde, wie er sagt. Und ihm fällt wieder ein, dass er etwas unglaublich Schlimmes getan hat und das schlechte Gewissen frisst ihn auf. Und wie gesagt, das ist eine großartige Performance von Patrick Stewart, aber ich ärgere mich immer noch, dass das im Original Logans eigener Konflikt war, der hier auf Xavier ausgelagert wurde. Er redet mit dem Mann, den er für Logan hält, aber das ist nicht Logan, sondern sein Klon X24, den es übrigens in den Comics nicht gab. Er rammt erst Charles in eine Krallen in den Körper, dann Nate, dann packt er Laura, um mit ihr zu verschwinden. Catherine stellt ihm in den Weg, als Will heimkehrt, hört er nur noch, wie sie erschossen wird, dann tötet X24 auch ihn. Logan ist zu spät, er sieht sein jüngeres Ebenbild, wie es mit gefühlskaltem Blick Laura davonträgt. Aber er macht sich zu viele Sorgen um Charles, um sich an seine Fersen zu heften. Er eilt hoch und hebt Xavier aus dem Bett. X24 ist fast bei Dr. Rice und Pierce angekommen, als sich ihm der Pumpenbesitzer in den Weg stellt. Er hält ihn natürlich für Logan und will ihn von Will abwerben, aber X24 fährt seine Klauen aus und bringt den Kerl um und all seine Männer gleich mit. Xavier stirbt in Logans Armen, während im Hintergrund Schüsse und Schreie zu hören sind. Und in dem ganzen Chaos achtet niemand auf Caliban, der durch sein Gitter nach ein paar Handgranaten greift und sie Pierce vor die Füße wirft, der aber rechtzeitig noch aus dem Auto springen kann. Logan kämpft gegen sein böses Spiegelbild, es geht brutaler und blutiger zu als in allen anderen X-Men-Filmen zusammen, Deadpool ausgenommen, aber dort war es nicht so nüchtern wie hier. Bei Deadpool war das immer noch so mit dem Augenzwinkern und hier ist es halt wirklich nur brachial brutal. Und es ist der schwer verletzte Will, der Logan hilft, X24 mit seinem Auto rammt und ihm dann ein paar Portionen Nachtisch mit der Schrotflinte in den Kopf jagt. Dann richtet er die Waffe auf Logan, aber sie klickt nur, bevor Will zusammenbricht. Logan ist am Ende seiner Kräfte, aber jetzt hört er Laura schreien und humpelt zu ihr. Er hebt sie hoch und wankt zum Auto, beobachtet von Dr. Rice. Laura sieht Xaviers Leiche und kreischt. Logan startet den Wagen und heizt einmal quer durch das Maisfeld. Dann nutzt er seine eigenen Klauen, um Laura von ihren Fesseln zu befreien und sie beruhigt sich. Am nächsten Morgen hat Rice eine Spritze für X24, die Mutantenkräfte verstärkt und die ihm darum beim Heilen helfen soll. Und es sind auch noch ein paar Legionen Reavers eingetroffen.
Gab ja noch nicht genug.
Ja, es, wie gesagt, es ist
Never
ein
ending
unendlich
Reavers.
nachwachsender Rohstoff.
Ja.
Logan fährt mit Laura in den nächsten Wald, wo er ein Grab für Xavier aushebt. Ab jetzt sind er und seine Klontochter alleine. Road to Perdition, Lone Wolf and Cub, The Mandalorian. Und zum ersten Mal ergreift sie seine Hand. Hugh Jackman darf eine Trauerrede halten, bei der seine Stimme bricht, damit er zeigen kann, dass er nicht nur ein Muskelpaket ist, sondern auch schauspielern kann. Danach will er den Wagen starten, aber er springt nicht an. In einem Wutanfall haut er mit einer Schaufel die Rückspiegel ab, bevor er auf der Straße neben dem Auto zusammenbricht. Als er wieder zu sich kommt, liegt er unter einem Mobile. Der namenlose ältere Arzt, der ihn zusammengeflickt hat, freut sich nochmal, einen Mutanten zu sehen. Laura hatte ihn dorthin gebracht und jetzt will sie weiter. Mit Logans Schlüssel geht sie zum Auto und steigt wortlos ein. Logan bedankt sich und sie antwortet. De nada. Das erste Mal, dass sie den Mund aufmacht und jetzt hört sie nicht mehr auf zu plappern. Sie schwallt Logan auf Spanisch zu und wirft ihm den Namen von diversen anderen Mutanten an den Kopf, die in North Dakota auf sie warten, darunter auch Gideon und Richter. Zwei Charaktere aus New Mutants, über die wir in den Deadpool-Folgen gesprochen haben. Gideon ist ein belangloser Schurke, der im selben Heft debütierte wie Deadpool und Domino. Richter ist der Freund von Shatterstar. Und das sind halt auch alles keine Klonkinder wie X-23 in den Comics. Hm. In den Comics gab es auch nicht zig verschiedene Mutanten-DNA-Proben, nee, die dann unterschiedlichen Kindern eingepflanzt worden sind, die dann überhaupt nicht so aussahen wie ihre erwachsenen Gegenstücke, aber die dann halt zufällig die Kräfte hatten. Und im Film hast du dann halt irgendwie das Teenage-Gegenstück zu Magneto, das Teenage-Gegenstück zu Storm und was nicht noch alles. Das ist komisch. Logan versucht ihr zu klären, dass alles in dem Comic frei erfunden ist, aber Laura gibt keine Ruhe und sie schlägt auf ihn ein. Und auch Pierce konnte zusammengeflickt werden und er hat eine neue Spur. Im Haus der Munsons wurde Lauras Foto gefunden mit den Namen der anderen Mutanten auf der Rückseite und, was für ein praktischer Zufall, mit den Koordinaten für Eden. Sie hat in der Zwischenzeit von Spanisch auf Englisch gewechselt und wirft Logan vor, dass er stirbt und dass er sterben will. Und sie fügt hinzu, dass sie Charles vor seinem Tod versprochen hat, dass sie das nicht zulassen wird, also verlangt sie von ihm, dass er eine Pause macht. Als er wieder wach wird, steht die Sonne hoch am Himmel und Laura ruft ihn zu sich. Sie hat eine Hütte in den Bergen erreicht, in die sich die anderen Klonkids bereits retten konnten. Logan geht los zu ihr und bricht zusammen. Die Kinder schaffen es allerdings, ihn mit einem Flaschenzug hochzuhieven, denn wie gesagt, auch sie haben Mutantenfähigkeiten.
Was ich ein bisschen lächerlich finde, sie benutzen ja diesen Flaschenzug und der eine Mutant hat später so viel Macht, dass er so mehrere Autos gleichzeitig schießen kann und so weiter mit seinen Psi-Kräften so.
Mit seinen Magnetkräften, glaube ich, ne?
Ach so.
Ich glaube, das war Junior Magneto. Oder sollte es irgendwie sein?
Hat er nur Metall bewegt?
Ich glaube,
und selbst
ja,
dann würde es bei ihm gehen.
Ja, ja, klar. Denn wir wissen ja schon seit X-Men 1, dass Adamantium magnetisch ist.
Also, ja.
Es ist.
Na, okay.
Aber es ist natürlich sehr viel bodenständiger als der Comic.
Ja.
Aber wissen das die Kinder auch?
Ja. Naja.
Naja, sie pflegen ihn, bis er wieder zu Kräften kommt. Und in der Zeit findet Laura seine Adamantium-Kugel. Also nicht Kugel im Sinne von Ball, sondern im Sinne von Patrone. Und er gibt zu, dass er in Erwägung gezogen hatte, sich damit umzubringen. Laura gibt zu, dass auch sie Menschen wehgetan hat, bösen Menschen, aber ein schlechtes Gewissen hat sie trotzdem. Wolverine sagt, für das Gewissen macht es auch keinen Unterschied, wen man getötet hat. All the same. Er schläft wieder ein. Als er das nächste Mal wach wird, haben die Kids seinen Bart gestutzt. Er hat jetzt wieder den für ihn typischen Backenbart. Aber das ist es nicht, was ihn aufregt, sondern der Gedanke, dass er und Laura die ganze Zeit von Transigence-Truppen verfolgt wurden.
Das ist übrigens auch eine Hommage an Mad Max, glaube ich. Da wacht ja Max auch, also in Donnerkuppel, wacht Max irgendwann auch auf in einem Versteck von ein paar Kindern. Die schneiden ihm nicht den Bart, sondern die Haare, aber es ist schon eine sehr ähnliche Szene.
Ja, verstehe.
Schön.
Ich sag mal, wenn das hier alles so eine Mad Max-Welt wäre, dann fände ich das auch wieder besser, aber dann hast du halt wieder so einen Unsinn wie dieses Casino in Las Vegas, wo alles völlig normal ist.
Ja.
Naja, aber die anderen Kinder wollen ebenfalls nach Eden. Logan will nicht mitkommen, Laura ist jetzt in Sicherheit, für mehr ist er eh nicht zu gebrauchen und er will wieder zurück in die Flasche kriechen. Menschen, die er mag, kommen doch nur immer wieder zu Schaden. Und Laura entgegnet, dann brauche sie ja nicht zu befürchten. Und sie geht. Und die Szene ist gut, aber ich denke, dass sie trotzdem besser wäre, wenn Logan sich selbst die Schuld am Tod der X-Men geben würde, so wie im Comic. Wenn er sich nicht einreden würde, den anderen Pech zu bringen, sondern wenn er wüsste, dass es seine Klauen waren, die Scott und Jean und Jubilee und Aurora und Kurt und alle anderen umgebracht haben.
Ja, aber so kannst du es halt als Survivor-Skills sehen.
Ja.
Ne? Also das gibt es ja auch.
Ja, aber das ist halt was anderes und ich finde, es ist was Schwächeres.
Hm. Sag das mal den Leuten, die damit zu kämpfen haben.
Ja. Ich würde jetzt sagen, sag das mal den Leuten, die von Mysterio eingeredet bekommen haben, dass sie ihre Feinde erledigt haben. Stattdessen haben sie ihre besten Freunde umgebracht. Aber davon gibt es nicht sehr viele.
Ich hasse es, wenn mir das passiert.
Und dann taucht auch schon Transigen auf. Logan rennt den Kindern hinterher, damit sie den Söldnern nicht alleine ausgeliefert sind. Aber er ist immer noch außer Form und er bricht nach ein paar hundert Metern japsend zusammen. Und er hat eine Spritze mit dem Mittel, das die Mutantenkräfte steigert, und vielleicht wirkt das ja auch bei ihm. Keine Sekunde zu früh, denn die Männer haben die Kids schon eingeholt und die setzen ihre Kräfte ein, aber sie sind zu sehr in der Unterzahl, als dass sie eine Chance hätten. Immerhin, die Spritze wirkt und sie wirkt schnell und Wolverine mischt sich in den Konflikt ein.
Die Szene, in der Logan hier jetzt durch den Wald rennt und einen nach dem anderen Reaver wegschnetzelt, hat beim Effektteam übrigens einen eigenen Namen bekommen, nämlich Logan's Run. Es ist nämlich nicht so, also es sieht ja hier aus, als wäre das irgendwie eine Einstellung oder so. Es sind allerdings vier verschiedene Aufnahmen von verschiedenen Stuntleuten, die rennen. Dazu Kopf- und Halsersätze, digitale Krallen, Hintergrundkorrekturen, CG-Gore. Es muss so aufwendig gewesen sein, diese Szene zu machen.
Cool. Aber sie sieht schon ziemlich cool aus. Also die Szene fand ich echt gut. Hat Spaß gemacht zu gucken.
Ja, die macht Spaß.
Ja.
Logan's Run, diese Szene ist benannt nach dem gleichnamigen Film, der im Deutschen Flucht ins 23. Jahrhundert heißt, mit Michael York in der Hauptrolle. Und diesen Film wollte Bryan Singer lange Zeit neu drehen.
Ah, okay.
Das wollte er schon nach Superman Returns. Eventuell wollte er das sogar schon vor Superman Returns. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls, er hat ewig lang dieses Remake geplant gehabt und es hat sich dann irgendwie nie manifestiert und dann ist er Gott sei Dank gecancelt worden und ja, das Fass mache ich jetzt nochmal auf. Die Flasche mit dem Mittel lässt er zurück, damit Rice und Pierce sie finden können. Als Ballora ankommt, ist sie bereits von Söldnern umzingelt. Zusammen werden die beiden mit ihnen fertig. Danach lässt aber auch schon die Wirkung von Logans Dopingmittel nach und es sind immer noch Söldner übrig, die die Kinder gefährden. Und Pierce und Rice sind auch noch übrig. Logan sagt Laura, sie werde wissen, wann es soweit ist. Dann redet er mit Rice. Und der gibt zu, dass er die Mutanten auf dem Gewissen hat. Denn seine Firma Transigen hat seit Jahrzehnten heimlich Nahrungsergänzungsmittel in alle Lebensmittel und Getränke der Welt gesteckt. Und damit ist er die Mutanten losgeworden wie Polio. Darum hat es seit über 20 Jahren oder seit 25 Jahren keine neuen Mutantengeburten mehr gegeben.
Kann ich mich erinnern.
Das erklärt er hier so in so einer Superschurkenrede, so ein Wuhahaha. Es fehlt nur noch, dass er so einen Schnurrbart hat, den er sich zwirbelt. Und dann bindet er Laura auf irgendwelche Bahnschienen oder so.
Den kleinen Fingernagel.
Ja. Logan erschießt ihn, trifft Pierces Hand, aber dann ist auch schon X24 da, um gegen Logan zu kämpfen. Laura hilft ihm und die anderen Kids machen es ihr nach und X24 steht immer noch. Er ist stärker als Laura. Aber immerhin, Pierce bekommen die anderen Kids überwältigt. Jetzt kommt dieser Junge, bei dem ich an Magnetos Kräfte geglaubt hatte. Du hattest telekinetische
Insania,
Kräfte
ja,
vermutet.
oder
Ja.
Phoenix oder sowas, ja.
So oder so, dieses Kind begräbt jetzt X24 unter einem Jeep. Was den natürlich nur ausbremst, nicht ausschaltet, aber immerhin verschafft das den Kindern Zeit zu fliehen. Als sie diese Zeit verstreichen lassen, weil sie nur gelähmt starren können wie ein Reh im Scheinwerferlicht, will Logan ihnen noch ein paar Sekunden mehr verschaffen und er tritt ein weiteres Mal seinem jüngeren, stärkeren Klon entgegen, der ihn auf einem Baumstumpf aufspießt. Das
Wo wir
ist
wieder die Szene von Deadpool hätten.
die Spieluhr.
Die Spieluhr.
Ja. Es ist Laura, die X24 besiegt mit Logans Adamantiumkugel. Aber zu spät. Für ihren Vater kann sie nichts mehr tun. Er stirbt mit den Worten, "So this is what it feels like." Und dafür, dass das Daphne Keens erste Filmrolle war, spielt sie die Trauer wirklich erschreckend gut. Sie heult buchstäblich Rotz und Wasser. An Logans Grab zitiert sie noch einmal den Film Shane und dann geht sie zu dem Kreuz, das die anderen Kinder errichtet hatten und sie dreht es um 45 Grad, sodass es ein X darstellt.
Du stellst das so lächerlich dar, aber für sie ist es halt wichtig, weil sie halt
Sie hatte
damit.
nie was mit den X-Men zu
Sie hat
tun.
die X-Men-Comics gelesen.
Ja.
Also er war ihr größter Held wegen dieser Comics. Ich verstehe das schon.
Ja, gut, okay.
Du machst das so lächerlich, aber das war schon süß, irgendwie.
Ich fand das halt so ein bisschen gezwungen.
Das ist genauso wie dieser dieser Monolog aus Shane wirkt halt irgendwie auch deplatziert, bis einem halt klar wird, dass das wahrscheinlich der einzige Monolog ist, den sie jemals gehört hat.
Ja.
Und für sie hat das halt eine ganz andere emotionale Bedeutung.
Ja, genau. Ja, gut, okay.
Die hat ja noch nie einen Pfarrer gehört, der irgendwie eine Grabrede hält.
Ja, das stimmt. Eines der anderen Kinder hat bei der Beerdigung übrigens eine Wolverine-Actionfigur in den Armen. Und die sieht aus wie Wolverine in den Comics in unserer Welt, nicht wie in den Comics aus dem Film. Und erst recht nicht wie irgendwas, was Hugh Jackman in irgendeinem Film getragen hätte. Vor Deadpool und Logan.
Es sah jetzt nicht so unähnlich aus zu den Comics aus der Welt, fand ich. Aber vielleicht habe ich das auch falsch entnommen.
Also ich glaube, ich unterstelle jetzt mal, dass denen die Idee kurz vor Dreh kam und sie keine Zeit mehr hatten, was Maß anfertigen zu lassen, dann haben sie einfach eine Fertigfigur gekauft.
Ja, wahrscheinlich.
Klar, kann auch sein.
Der Nachspann ist unterlegt von Johnny Cashs When the Man Comes Around. Gutes Stück. Und trotz meines ganzen Gemaule, Logan ist auch ein guter Film. Aber halt kein perfekter.
Ich bin anderer Meinung.
Aha.
Ich fand den langweilig.
Okay.
Der hatte starke Szenen, auf jeden Fall. Ich habe am Ende geweint, ja sicher. Aber so insgesamt war der irgendwie so bitter und ernst und dröge. Und ich habe echt ein Viertel der Zeit, glaube ich, aufs Handy geschaut, weil, ja, es waren so Klischee an Klischee, ich weiß nicht.
Ja.
Krass. Ich bin die Einzige, die den Film so gut fand. Ich fand ihn das erste Mal, als ich ihn im Kino gesehen habe, super. Und jetzt also beim nochmal gucken, fand ich ihn genauso stark.
Also die Kritiken waren auch ziemlich durch die Bank weg sehr, sehr großartig. Und es gab auch eine Nominierung für das beste adaptierte Drehbuch. Gewonnen hat der Film den Preis aber nicht, denken stattdessen an James Ivorys Drehbuch für Luca Guadagninos Call Me By Your Name.
Also ich weiß nicht, ich finde halt, die Stimmung in dem Film ist durchweg halt so betrübt und düster und so weiter. Das passt halt alles zueinander.
Die Action-Szenen passen da nicht zu. Dieses ganze brutale Geschnetzel und Kopf ab und die Krallen durch. Und
das waren auch die Szenen, wo ich nicht hingeschaut habe. Nicht, weil sie mir zu hart gewesen wären, sondern weil sie langweilig waren.
Dann wirklich, du hast einerseits diese Tragik in Xavier, diese Tragik in Logan und dieses hoffnungslos traumatisierte Mädchen.
Mhm.
Und dann hast du unendlich viele Cyborg-Soldaten und und dann, wie gesagt, diese Inkonsequenz in der Darstellung dieser Zukunft. Es ist einerseits alles total hoffnungslos und andererseits alles wie immer.
Das ist tatsächlich etwas, was mich auch gestört hat. Also diese Mad Max World, da wo er seine Farm hat und so, und auch die Farm von den anderen mit diesen selbstfahrenden LKWs und auf der anderen Seite halt diese, keine Ahnung, 2000er Jahre Autos in Las Vegas und 80er Jahre Räume in
Alleine
Las Vegas.
Alleine schon, dass er da mit seiner komischen Stretch-Limo da durch die Gegend fährt, das ist so ein Bruch zu allem anderen.
Ja. Das war auch, das fand ich seltsam, ja, aber das fand ich ja gut.
Bevor wir jetzt zum Ranken kommen, wollte ich noch gerade ein paar Sachen sagen. Es war ursprünglich geplant, dass Daphne Keen die Rolle der Laura auch in weiteren Filmen wiederholen sollte, als neue Wolverine, eben wie in den Comics. Und das war auch Hugh Jackmans Wunsch gewesen. Dann zog sich die Pre-Production an einem solchen Laura-Solo-Film aber zu lange hin und die Fusion von Disney und Fox bereitete den Plänen dann ein Ende, bis Deadpool und Wolverine. Wie groß ihre Rolle da ist, das können wir natürlich erst sagen, wenn wir den Film gesehen haben.
Ja.
Ja, und dann...
Das wird ja jetzt lustig mit dem Ranken, wenn wir alle drei so ganz unterschiedlicher Meinung sind.
Ja, ich finde ihn halt eher so mit bis gut. Du findest ihn großartig und Mariella, du findest ihn furchtbar.
Na, furchtbar jetzt nicht. Also es ist ein guter Film, der ist hochwertig produziert. Manche Szenen, wie gesagt, der hat starke Momente, der macht Spaß an Stellen. Ich finde ihn nur insgesamt ja auch eher mittel.
Vielleicht versuchen wir mal jeder so ein Ceiling und ein Floor zu finden, um sagen zu können, wo wir den ungefähr einordnen würden.
Ja.
Vielleicht kriegen wir darüber ja dann irgendwie so einen Kompromiss hin.
Ich würde mal anfangen, weil ich glaube, ich habe ein relativ weites Feld. Ich kann mich ja immer nur an Filmen orientieren, die ich auch gesehen habe.
Ja, same.
Das heißt, ich wäre irgendwo zwischen 67 und 101.
67 für euch da draußen ist Amazing Spider-Man von 2012. der erste mit Andrew Garfield. Und Entschuldigung, was war der andere?
101.
The Dark Knight.
Genau, 101, The Dark Knight.
Ja.
Wow, ich wäre so in dem 20er-Bereich. Okay. Krass. Ja, aber ich fand ihn zum Beispiel besser als Iron Man 3 und so Faxen. Aber ja.
Ich finde, Iron Man 3 ist halt ein weniger anspruchsvoller Film, aber das, was er macht, macht er sehr viel konsequenter und unterhaltsamer und geradliniger, ist, glaube ich, das richtige Wort.
Ja.
Das ist halt Kiss Kiss Bang Bang mit einer Superheldenrüstung und das macht er halt gut. Ich würde mich jetzt mal an den anderen Fox-Filmen orientieren. Auf Platz 20 haben wir X-Men 2. Und den finde ich deutlich besser. Auf Platz 35 haben wir Deadpool 1.
Ja, okay. Deadpool 1 war besser.
Ja.
Aber besser als Ant-Man ist er ja wohl.
Ant-Man wäre besser, wenn Edgar Wright bis zum Ende an der Produktion geblieben
Er
wäre.
ist
Aber
ja aber
das, was wir
nicht.
haben, ist okay. Und auf 40 haben wir Snowpiercer, den finde ich besser. Auf 41 Oldboy, den finde ich besser. Nicht unterhaltsamer, aber
Ich nicht.
besser. 43 ist X-Men First Class und ja, schwer zu sagen. Auf 49 haben wir Deadpool 2.
Den finde ich zum Beispiel schlechter,
Auf
aber
54 haben wir X-Men 1 von 2000. Aber darunter haben wir dann wieder Batman und Persepolis,
ja,
weil,
weil Dennis.
naja, Akira auf 59, Steven Spielbergs Tintin auf 60, Ghost World auf 63, das.
Deine Liste ist komisch.
Ja, ich weiß. Rocketeer auf 71 finde ich halt besser. Ghost in the Shell 72 finde ich besser.
Aber es gibt sehr viele Filme darüber, die ich sehr viel schlechter finde.
Ja.
Aquaman zum Beispiel.
Ja.
Und auch als Black Widow-Fan, Black Widow, der Film war halt nicht so ganz toll. Venom genauso wenig.
Ja, okay.
Ne? Das ist es halt. Was war dein oberstes?
Mein,
67?
das war Marielles Oberstes, ja,
Ja.
Amazing Spider-Man.
Genau.
Und ich sag, Ghost World ist auf jeden Fall besser. Spider-Man Homecoming ist besser, Venom, uff.
Können wir ihn bitte über Venom machen?
Also, darauf können wir uns einigen. Den hatte ich
Oder?
vorhin nicht gesehen, der war wirklich schlecht.
Also, okay, über Venom, das wäre
Homecoming
dann.
fand ich tatsächlich auch besser.
Okay, das heißt, wir hätten einen neuen Platz 65 unter Homecoming über Venom.
Jo.
Das Spannende ist, dass wir jetzt schon wieder die Hälfte unserer Zuhörenden total verärgert haben, dass der Film viel zu niedrig ist. Und dass wir die Hälfte unserer Zuhörenden total verärgert haben, weil der Film viel zu hoch ist. So wie alle anderen Filme auf dieser Liste.
Ja, ist so. Wir
Tja.
müssen mal eine Liste 2.0 starten, die bereinigt ist
Das
von.
können wir gerne machen. Das können wir irgendwie für ein Special oder so machen. Aber
Genau.
nächste Woche gibt es erstmal ein anderes Special. Wenn wir es schaffen, die Aufnahme mit Ronny noch zu beenden, die wir bereits begonnen hatten, dann gibt es nächstes Mal zu Folge 200 dieses Podcasts ein ganz besonderes
Oh
Bonbon.
nein, wirklich? Muss das sein?
Madam Web.
Oh. Nein, lass uns doch. Wir müssen vorher Deadpool und Wolverine schaffen. Komm.
Deadpool und Wolverine würde ich dann aber als Patreon-Bonusfolge machen. Da haben wir schon sehr, sehr lange nichts mehr nachliefern können, weil
Das
einfach
stimmt.
zu viel zu tun war.
Ja, okay. Na gut. Also Leute, Patreon folgen und so, ne?
Ich sag mal, wenn wir
Abonniert
wieder mehr
uns.
Patreon-Unterstützende haben, dann können wir auch wieder mehr produzieren.
Hey Micha, sag doch noch mal, wo man dich findet auf Patreon.
Genau, Micha, sag das doch mal.
Patreon.com/movievigilantes.
Und wie schreibt man das?
Martha, Otto, Viktor, Ida, Gustav, Ida, Ludwig, Anton, Nordpol, Theodor, Emil, Siegfried.
Oder ihr schaut einfach, wie euer Podcast heißt, den ihr gerade hört.
Das wäre zu einfach.
Okay, aber ich bin gerade genuinely beeindruckt von der Buchstabierung.
Ich habe halt viel Glücksrad geguckt als Kind.
Ich auch. mit meiner Oma immer.
Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, es macht euch nächste Woche Spaß, uns beim Leiden zuzuhören.
Gelitten haben wir sehr.
Ja.
Aber vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Auch ändern. Sehe ich gerade. Sehr schön. Wir sind jetzt wechselnde Co-Hosts, Mariella.
Yes.
Wir heißen nicht mehr Dennis alle.
Stimmt ja auch. Ja. Das wäre doch auch irgendwie ein schönes Universe. So Dennis 1, Dennis 2, Dennis 3. Die Erde 561.
Ja. Oh Mann.